Manchmal zieht es mich hinaus in die Welt, von 9 bis 5, so wie es vorgegeben wird. Doch ich spüre den Ruf der Freiheit in der Luft, den Drang auf eigenen Wegen zu gehen, tief in meiner Brust. Die Träume tanzen in meinem Kopf wie eine Melodie. Ich sehne mich nach einem Leben in Harmonie mit der Jazzmusik als meinem ständigen Begleiter. Möcht das Leben leben.
Rest in Peace, Roger Cicero.
Oh. Ja, cool. Ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen die Genres mal ein bisschen auszuchecken und hier mal so ein bisschen, naja, wie viel Jazz ist das, ne? Aber ja, so ein bisschen in die Richtung zu gehen.
Das ist so dieses typische, ich will Leuten, die eigentlich kein Jazz hören, Jazz, dieses Gefühl von Jazz schmackhaft machen, indem ich einen super poppigen Song mache, der aber so diesen Swing, Jazz, so ein 30er Jahre, 20er Jahre Flair irgendwie hat, ne? Deswegen musste ich so an Roger Cicero denken, weil das ja genau so jemand war, der ja eigentlich mit Jazz oder Swing eigentlich, also dass jeder, ich kenne niemanden, der Jazz-Fan ist, der Roger Cicero total cool fand, sondern das waren halt irgendwie.
Aber ich meine, er hat das studiert trotzdem, ne? Aber ich meine, der hat das aber trotzdem, glaube ich, krass studiert gehabt, glaube ich.
Das kann sein. Das kann sein auf jeden Fall. Also auch nichts gegen die musikalischen Fähigkeiten von Roger Cicero. Wie gesagt, rest in peace. Super, super Musiker auf jeden Fall, auch wenn es nicht mein Geschmack ist. Aber jetzt würde ich behaupten, er wird nicht als Jazz-Legende in die Annalen eingehen, sondern wirklich eher als Popmusiker, der halt diesen Jazz-Swing-Anstrich halt so ein bisschen hatte.
Ja, so angeswingt, kann man das vielleicht so nennen, ne? So angeswingt. Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt hier so den Battle der KI-Song. Song-KIs, glaube ich, entstehen lassen. Wie so diese Roboter-Fights, weißt du? So
das ist so. Ja auch komplett am Eskalieren. Hast du da mal gesehen, neue Videos, was die da inzwischen für Killermaschinen bauen? Die
mit
Explosionen, und das ist ja völlig irre, was es da gibt inzwischen.
Habe ich letztens tatsächlich, ich weiß gar nicht auch warum, ich hab da Jahre nichts mehr drüber gesehen, und letztens habe ich tatsächlich auch so ein Video gesehen, wie so ein anderer Roboter auf den draufhaut, Explosion, und das Ding flog echt 50 Meter in die Luft durch die Gegend, das andere, und alle so, what the fuck? Und völlig am Eskalieren, hast völlig recht. Wahnsinn, Wahnsinn. Genau. Also das erhoffen wir uns natürlich bei den Song-KIs auch, dass die hier völlig eskalieren und am Ende die richtig krassen Songs raushauen, wo man am Ende sagt, ja, wozu gibt's noch Musiker, ne? Spaß beiseite. So ein Live-Erlebnis wird es ja auch nie ersetzen. Ja, wir haben letzte Woche angekündigt, es wird sich ein bisschen was ändern. Wir haben immer so viel zu erzählen, wir haben so viele spannende Themen, auch im Gründerroulette, aber haben natürlich auch immer das Hauptthema, die 5 Facts, und haben uns einfach überlegt, wir machen das jetzt einfach so, strukturieren den Podcast neu um, dass wir einmal wirklich das Gründerroulette haben, wo wir über Themen, wo wir gegenseitig über Themen sprechen, wovon der andere jeweils nichts weiß. Das bringen wir immer ein bisschen mit und diskutieren darüber, sprechen darüber. Das haben wir jetzt letzte Woche gemacht. Und dann haben wir immer noch das Hauptthema gehabt, die 5 Facts. Und das heißt, das ist jetzt immer so, einmal gibt es das Gründerroulette, worüber wir ein bisschen freier sprechen. Und dann gibt es entsprechend vorbereitet für euch 5 Facts. Und was haben wir heute mitgebracht, 5 Facts?
Dieses Mal haben wir mitgebracht 5 Dinge, die Chefs tun, die absolute No-Gos sind. Also so, vielleicht kann man so verstehen, ist ja gerade so Trendbegriff Red Flags, ne? Also Warnsignale. Beim Verhalten deines Chefs, die dir zeigen können, dass du vielleicht schnell kündigen solltest oder irgendwie abhauen solltest, weil das zeigt, dass das vielleicht nichts mehr wird mit dir und deinem Chef.
Ja, hast du den ersten Punkt?
Ich habe den ersten Punkt direkt, weil das ist für mich eigentlich der größte und wichtigste Punkt, weil ich selbst mit solchen Chefs Erfahrungen gemacht habe und das auch eine typische Chefkrankheit ist. Der Chef kann sich nicht entschuldigen oder Fehler eingestehen.
Oh ja.
Weil es immer noch in den Köpfen verhaftet ist, aus irgendeinem Grund, dass sich entschuldigen oder Fehler eingestehen bedeutet, dass man irgendwie Macht aufgibt oder irgendwie den Respekt aufgibt oder den Respekt bei seinen Mitarbeitern verliert. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Das ist meine feste Überzeugung, ne? Aber es herrscht noch diese Denke, dass ein Chef sich nicht entschuldigt und dass der vorangeht. Und klar muss ein Chef vorangehen, aber ein Chef ist auch ein Mensch. Ein Chef macht auch Fehler. Alle Chefs machen Fehler. Und dementsprechend finde ich es total stark, wenn ein Chef das kann, und finde es total schwach, wenn ein Chef nicht auch mal sagen kann, du, letzte Woche die Aufgabe, die ich dir gegeben habe, ich glaube, das war nicht so gut, wie ich das formuliert habe. Was ich da wollte, habe ich nicht klar genug formuliert. Ich hätte es gern lieber so, und der dann auch wirklich sagen kann, wenn er mal was falsch gemacht hat. Weil das ist, finde ich, so ein Punkt, wenn man da langfristig mit so jemandem zu tun hat, dann kann das sehr frustrierend werden, weil man immer die Fehler bei sich sucht, ne? Fast schon so Gaslighting-mäßig.
Ja, genau.
Dass man die ganze Zeit denkt, man macht selbst was falsch und was ist denn los und eine enorme Unzufriedenheit im Beruf entwickelt, und der eigentliche Grund dafür, dass man unzufrieden ist, ist, dass der Chef nicht zugeben konnte, dass er einen Fehler gemacht hat.
Damit haben wir jetzt selbst in unserem Team schon Erfahrungen gemacht, also nicht auf Chefebene, aber auf Mitarbeiterebene, dass jemand uns immer so ein Gefühl gegeben hat, ne? Als würde da als wenn wir noch was machen müssten und die ganzen Fehler bei uns lagen. Dabei haben wir irgendwann mal entlarvt, dass der Fehler bei demjenigen liegt, aber dass der das so geschickt an uns so weitergegeben hat. Also das passiert natürlich auf allen Ebenen, ne? So Gaslighting, das ist schon verrückt. Das ist natürlich so ein Ego-Ding auch, ne? Also viele Chefs, glaube ich, sehen sich immer noch so als muss natürlich eine Führungskraft sein, damit ich nicht sagen, aber so ein bisschen so, ja, wie so in der Tierwelt, in so einer Herde, der so der stärkste Silberrücken ist, den keiner in seiner Macht in Frage stellen darf und der auch immer wieder beweisen muss, dass er der größte und stärkste so ist und so ein bisschen so animalisch. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und nee, ich glaube, ein moderner Chef darf auch ganz gerne mal zugeben und auch Stärke zeigen, indem er in dem Fall auch Schwäche zeigt, indem er einfach sagen, ey, das war Bullshit von mir, sorry. Das finde ich ganz wichtig, ja. Finde ich auch extrem wichtig heutzutage.
Ja. Was hast du?
Punkt 2. Also, wie du ja auch schon gesagt hast gerade, bringen wir natürlich hier auch so ein paar Themen mit, die wir selber so erlebt haben. Und so ist das jetzt der Punkt 2 zum Beispiel auch was ich selber als Chef erlebe, als Herausforderung. Ja. Aber auch, als ich Angestellter früher war, auch da gleichzeitig drunter gelitten habe. Ich habe ja schon ein bisschen in der Folge, wo du mir Fragen gestellt hast zu meinem ganzen Werdegang, haben wir auch über meine Stelle gesprochen nach dem Studium, wo ich ein halbes Jahr nur so programmieren musste. Also wenn ein Chef oder eine Führung nicht in der Lage ist, auch eine Stelle richtig zu besetzen, ja, dann können halt entsprechend Mitarbeiter den Anforderungen gar nicht gerecht werden, sind schnell frustriert und dann kommt es genau das, was ich halt früher erlebt habe, extrem zu Druck, Missverständnissen, Spannung, schlechte Führung, falsche Erwartungshaltung. Also da gibt es eine ganze Latte, was dann gleich passiert, weil im Grunde genommen ein Chef nicht in der Lage ist, die Stelle richtig zu besetzen, also überhaupt zu beschreiben. Es fängt ja schon an in der Stellenbeschreibung. Das ist ein echt ein konkretes, das ist auch ein schwieriges Thema, aber das muss man halt irgendwie meistern als Chef, eine Stellenbeschreibung zu schaffen und dann auch den richtigen Mitarbeiter dazu zu finden, damit das überhaupt eine Grundlage dafür sein kann, damit beide Seiten zufrieden sein können. Ansonsten geht das von Anfang an direkt in die Hose. Und deswegen ist mein Punkt, eine Stelle überhaupt mal richtig zu besetzen. Ne? Ist was Wichtiges, wo ich denke, wenn ein Chef das nicht kann, eine Chefebene, Chefes, keine Ahnung was, wenn es zwei sind, auf jeden Fall müssen diejenigen, die dafür verantwortlich sein, das hinbekommen. Ansonsten hast du da schwer Chance überhaupt, ja, was hinzubekommen, was beiden Seiten gefällt.
Ja, absolut. Ich finde das auch cool, weil heute wird bei mehreren Punkten, du hast ja angesprochen, dieses Stellenbesetzen ist natürlich auch eine Königsdisziplin, ne, und ist super schwierig. Und da merken wir auch heute in dieser Folge, dass Chefsein durchaus schwierig ist. Ne? Also all diese Punkte, die wir heute ansprechen, die sind auch durchaus nicht so easy umzusetzen. Aber ich würde mal sagen, wenn dein Chef in all diesen Punkten wirklich richtig schlecht ist, dann ist das schon scheiße. Ne? Und genauso ist es beim nächsten Punkt, weil der fällt mir jetzt da nochmal besonders auf, weil da haben wir neulich erst privat drüber gesprochen. Ich meine jetzt diesen Chef, der sagt, Grad ist ganz schlecht. So, der immer sagt, Grad ist ganz schlecht. So, der so dauernd beschäftigt ist. Ich kenne das zum Glück nicht von Chefs aus meiner Historie, sondern eher von Kfz-Mechanikern. Das ist irgendwie so eine Krankheit von Kfz-Mechanikern. Also wenn ihr da draußen einen guten Kfz-Mechaniker im Raum Freiburg kennt, haut mich mal an, weil ich habe immer solche Typen, die rennen immer von A nach B und du willst kurz was fragen zum Auto oder sonst wie oder wann kann ich abholen. Immer so, ganz kurz, ich muss hier noch kurz, ja, alles, ich bin gleich für dich da. 15 Minuten später und du denkst dir immer so, oh Mann, ey, nimm dir doch mal die Zeit. Und genauso bei Chefs auch. Ich weiß aus privaten Gesprächen und viel, dass es ganz viele Chefs gibt, die nie Zeit haben und nie ein Ohr haben für ihre Mitarbeiter, weil die so gestresst sind und dauernd nicht verfügbar sind. Aber wir haben neulich drüber gesprochen, privat, es ist natürlich auch eine Herausforderung. Ne? Also dieses Idealbild von einem Chef, wo die Tür immer offen ist, wo man immer hinkommen kann und der Chef nimmt sich immer Zeit für einen, ist auch natürlich nicht in Perfektion umsetzbar. Denn natürlich hat ein Chef auch Dinge zu tun, die erledigt werden müssen, außer immer nur für Mitarbeiteranliegen da zu sein. Aber trotzdem, wenn du jemanden hast, der immer sagt, ah, gerade ist ganz schlecht, du hast gerade gar keine Zeit, dann finde ich auch ein klares Warnsignal.
Zumindest, wenn jemand, ich glaube, da geht es um natürlich auch um Respekt, ne? Das heißt also, wenn ein Mitarbeiter natürlich etwas von einem möchte oder ein Anliegen hat, dann, das haben wir ja auch schon immer mal wieder bei uns, bei Mitarbeitern, da geht es um die verschiedenen Dinge halt, ne? Da geht es auch mal darum, um Mitarbeitergespräch, auch mal seitens eines Mitarbeiters einzufordern, da gibt es um Zielvorstellungen, Aufstiegsmöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, whatever, ja? Probleme vielleicht auch, Probleme mit anderen Kollegen. Auf jeden Fall hat es ja immer einen Grund, wenn ein Mitarbeiter auf einen zukommt als Chef und sagt, ich möchte mal sprechen. Ne? Mhm. Und ich denke, dann ist es auch immer wichtig, dass der Chef auch den Respekt zollt, da auch Zeit für zu schaffen, auch wenn man gerade busy ist, dort dann demjenigen dann Zeit und Raum zu geben, sein Thema anzubringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Ja. Und gerade das ganz schlecht ist natürlich immer so ein Abwatschen von der Respektlosigkeit. Also das kann natürlich auch mal sein. Also ich könnte es nicht ausschließen, dass ich nicht auch mal sage, jetzt ist es gerade schlecht. Aber das meint ja natürlich der dauernd Beschäftigte, der natürlich dann das immer wieder vergisst. Man muss immer wieder angraben, immer wieder wird man abgewiesen. Ich glaube, das geht ja eher in diese Richtung und nicht.
Genau.
Ja gut, jetzt bin ich gerade in einem Meeting, ich habe jetzt gerade was zu tun. Aber lass uns doch gerade gemeinsam schauen, wenn wir irgendwie sprechen können. Morgen passt es, 11 Uhr, nehmen wir uns ein Stündchen Zeit. Also ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Das muss natürlich möglich sein. Das ist ganz klar. Das meinen wir auch damit, glaube ich, nicht. Aber ja, Respekt, ne? Sich Zeit auch nehmen für Anliegen der Mitarbeiter, ist, glaube ich, echt sehr wichtig.
Ja. Mhm. Ja.
Vierter Punkt habe ich, was ganz wichtig ist, ist tatsächlich auch zu loben. Fehlende Anerkennung, ne? Versäumnis, gute Leistung auch anzuerkennen oder entsprechend zu entlohnen, ne? Weil wenn man das, glaube ich, versäumt, dann kann das die Mitarbeitermotivation auch erheblich senken. Und man darf, glaube ich, als Chef nicht einfach davon ausgehen, man ist häufig so dem Trugschluss unterlegen, denn man zahlt ja Geld für gute Arbeit. Das per se erstmal, ne? Und das ist ja auch so. Also man zahlt ja kein Geld für jemand, dass jemand seine Arbeit nicht macht. Also braucht es auch nicht, glaube ich, für jeden, also für das normale gute Arbeiten, nicht für jeden Step einen Schulterschlag oder einen Ritterschlag. Aber ich finde, dass man doch immer wieder die motivierende Leistung von Mitarbeitern anerkennen muss und das auch regelmäßig äußern sollte. Weil ich persönlich feiere das auch. Wir haben so ein cooles Team, es ist so motiviert und es brennt irgendwie und ist das ganze Team ist so dieser Sache, gerade was wir da mit den Lehrkräften machen, so selbst so erlegen und arbeitet an diesem Ergebnis mit und an diesem ganzen Unternehmen und Team. Das muss man einfach, also wenn man das nicht anerkennt und sieht als Chef, dass die Leute da on fire sind und das auch entsprechend ausdrückt und auch das entsprechend belohnt, dann glaube ich, dann ist das echt eine Schande für Chefs.
Und ich glaube, das wird so unterschätzt, wie wichtig das für die Jobzufriedenheit ist. Ich habe ja 10 Jahre im Einzelhandel im Rewe gearbeitet. Und an der Stelle mal Shoutout an Herr Z aus D, wenn du das hörst. Also
Herr Z aus D.
Niemand arbeitet ja freiwillig so lange im Einzelhandel, wenn man noch andere Optionen hat, wenn man studiert ist und so weiter. Ich bin dort geblieben, genau aus diesem Grund. Ey, der hat immer Sachen gesagt, wenn ich den Getränkemarkt gemacht habe, dann hat er danach gesagt, boah, das sieht aus wie ein Gemälde von der Mona Lisa, wie dein Getränkemarkt und so Sachen. Und er hat dann immer gesagt, boah, hey, du bist meine Nummer 1 und so. Hat mich dann den Markt abschließen lassen, ne, damit er dann mal früher Feierabend machen konnte. Hat mir dann, ah, du bist der Geilste, ey, ohne dich könnte ich das hier alles nicht rocken und so, ne. Und natürlich bin ich dann immer gern geblieben, weil ich bin da durch den, mit so einer Brust bin ich durch diesen Rewe gelatscht, weil ich halt wusste, das ist ein Chef, der schätzt meine Arbeit. Und das hat mir eigentlich 80% meiner Zufriedenheit gegeben in diesem Beruf, dass ich da jemanden hatte, der mir gezeigt hat, boah, geil. Geiler Typ.
Ja, das ist was Mitarbeiter, das ist auch wieder so dieser Respekt, diese Anerkennung, Mitarbeiter überhaupt zu sehen, was er überhaupt da leistet. Jetzt sind wir ja auch ein Team, was digital und remote arbeitet. Das heißt, wir sehen uns nur meistens in Zoom und nur an wenigen Daten im Jahr persönlich. Und natürlich umso mehr muss man natürlich auch darauf achten, dass man anerkennt, wenn man halt nicht nur zusammensitzt, sondern jeder sitzt irgendwie alleine und jeder arbeitet an bestimmten Themen. Das dann trotzdem zu sehen. Und das, finde ich, gehört zum Respekt dazu. Und ich selber bin immer unendlich dankbar, jeden Tag aufs Neue zu sehen, wie das Team rockt und arbeitet und wie cool es arbeitet. Heißt natürlich nicht, dass natürlich auch Probleme entstehen und dass auch Fehler entstehen. Und da muss man halt gucken und dann muss man das bereinigen und klären und wieder hinbiegen. Aber insgesamt ist es, glaube ich, klar, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mitarbeiter so unglaublich motiviert arbeitet und nicht einfach nur so, ja, einfach nur so einen Job abreißt wegen der Kohle. Damit können wir zumindest wir kleineren Teams, also klein meine ich jetzt zumindest halt nicht, weiß ich nicht, ich glaube so ab 250 Mitarbeitern, da fängt schon eine andere Struktur an, da fängt eine andere Unternehmenskultur an, dass dann auch der eine sagt, naja, wenn ich es nicht mache, macht es der andere und manche fangen dann schon an, sich so ein bisschen aus Verantwortung zu ziehen und so. Das klappt natürlich in so Teams von 20, 30, 40, 50 Leuten natürlich nicht so, ja, da ist jeder Einzelne gefragt und das sollte man echt anerkennen und ich glaube, die fehlende Anerkennung ist schon echt, was ganz Trauriges.
Ja, auf jeden Fall.
Letzter Punkt, 5.
Letzter Punkt ist huge. Ein Riesenwarnsignal ist, wenn du einen Chef hast, der eine Atmosphäre der Angst und eine Atmosphäre des Drucks schafft, wo alles, was du tust, immer die Auswirkung hat, als hättest du gerade am offenen Herzen operiert und der Patient sei gestorben. Ne? Also was die Reaktion des Chefs angeht, äußert sich häufig dann in so cholerischen, ultradominanten Führungspersönlichkeiten, die auch nichts durchgehen lassen, wo du die ganze Zeit das Gefühl hast, alles hier auf der Arbeit ist so unfassbar schlimm wichtig, dass es dich fast erdrückt und wo du immer mit Konsequenzen zu rechnen hast, wenn du mal nur einen kleinen Fehler machst. Ne? Also wenn du so jemanden hast, der diese Atmosphäre schafft, in der man wirklich fast Angst hat, Fehler zu machen oder Angst hat, nicht stark genug zu performen im Job, dann solltest du in meinen Augen wirklich rennen.
Oh, das ist auch wirklich was, also da habe ich selbst sogar als Selbstständiger ja drunter gelitten. Mein erstes Business war ja im Rahmen eines Franchise-Unternehmens und der Franchisegeber auch, der war auch jemand, der wirklich Schrecken und Angst verbreitet hat bei den Franchise-Nehmern, immer auf den entsprechenden Franchise-Kongressen Leute vorgeführt hat und der hat genau diese Atmosphäre sogar unter rechtlich, wirtschaftlich Selbstständigen geschaffen, ja, und das fand ich auch so extrem krass und da hat er auch natürlich selber irgendwann die Quittung für gekriegt, weil viele ihn natürlich dann auch irgendwie nach jahrelanger Zusammenarbeit auch irgendwann mal verlassen haben und unter anderem ich auch, ich habe mich da auch rausgekämpft und habe mich da auch trotz Ängste und diesen ganzen Themen dann da irgendwie befreit von, was natürlich auch mit einer gewissen, naja, mit einem gewissen Austausch von Rechtsanwälten auf jeden Fall zu tun hatte, ja, also wir hatten keinen Kampf, das nicht, aber es lief auf jeden Fall nicht ohne. Und das ist schon echt was. Und wenn du dann merkst, was das für eine Atmosphäre schafft, wenn Leute wirklich Angst haben, das ist erstaunlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Ja. Vor allem, du arbeitest immer schlechter, aus wenn dein Antreiber Angst und Druck ist und Stress, ja, als wenn du richtig Freude am Beruf hast, zum Beispiel durch jemanden, der deine Arbeit wertschätzt. Das funktioniert die Arbeit auch einfach besser und man ist produktiver. Das heißt, ist auch ein Indikator für einen schlechten Chef einfach, ne? Jemand, der nicht in der Lage ist, eine produktive Arbeitsatmosphäre zu kreieren. Mhm.
Wir können ja mal zusammenfassen. Also No-Gos, beziehungsweise ich glaube, also wenn du wirklich überlegen solltest, deinen Job, glaube ich, zu kündigen, wäre, wenn du ja einen Chef hast, der sich nie bei dir entschuldigen kann, auch wenn er Fehler macht, wenn du vielleicht sogar das Gefühl hast, dass deine Stelle überhaupt völliger Nonsens ist und du an eine Stelle angetreten bist, die du gar nicht erfüllen kannst und sich dadurch schon immer irgendwelche Probleme entwickeln, wenn der Chef dir auch nie zuhört, keine Zeit für dich hat, wenn er nie irgendwie Anerkennung findet in dem, was du tust, und im Prinzip am Ende vielleicht sogar noch Druck und Angst aufbaut. Ich glaube, wenn diese Punkte so zusammenkommen, dann würde ich mir schon überlegen, vielleicht eine andere Stelle zu suchen.
Ja, genau. Oder dich selbstständig zu machen.
Oder ein Business aufbauen.
Das ist ja so ein bisschen unser Thema hier. Genau, und dafür habe ich auch ein Tool der Woche wieder mitgebracht diese Woche.
Oh ja, Tool der Woche.
Genau, Tool der Woche ist am Start. Und zwar ein Tool, was einem ein bisschen dabei hilft bei dieser Kernfrage. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Also man möge sich jetzt mal vorstellen, du hast den Job gekündigt und hast jetzt Bock, mal was Eigenes zu machen, dich selbstständig zu machen und hast wie ganz viele Gründer diese Frage, womit fange ich jetzt eigentlich ab? Wo geht's eigentlich los? Was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3? Und diese Frage kann eigentlich niemand beantworten, außer dir selbst. Aber es gibt coole Tools, die dir dabei helfen können, diese Frage für dich selbst zu beantworten. Das sind sogenannte Konzeptionierungstools oder Prototyping-Tools. Die heißen zum Beispiel Miro oder inzwischen gibt's für Mac, auch auf jedem Mac inzwischen vorinstalliert, Freeform oder Figma. Das sind Tools, mit denen kannst du dir deine Ideen und deine Konzepte und das, was du dir bei der Selbstständigkeit ausgedacht hast, visualisieren. Zum Beispiel als Mindmaps, als konzeptionelle Maps, als Fahrpläne, was ich immer sehr hilfreich finde. Wirklich mit Abfolgen, mit Pfeilen versehen. Wenn ich das mache, dann mache ich das. Und das ist so eine dieser Aufgaben, wo man eigentlich nie Bock drauf hat und wo man sich auch immer fragt, ja, warum sollte ich das denn eigentlich jetzt machen so genau? Das ist doch hier Waldorfschulen-Zeug, dass ich mir was visualisieren muss und dass ich es da bunt machen muss. Aber es hilft so krass, gerade wenn du jemand bist, der so ein Gedankenkarussell die ganze Zeit am Laufen hat und ach, ich soll vielleicht hier anfangen und dann vielleicht doch sollte ich das machen und dann vielleicht doch lieber das, dir Klarheit reinzubringen, wenn du das, was du konzeptionell dir erarbeitest, auf Papier bringst und in dem Fall mit so einem Tool in visuelles Gefüge einfügen kannst, dass du dir einfach immer wieder anschauen kannst, zum Beispiel mein Business-Aufbau-Fahrplan für die nächsten 10 Wochen. Oder meine Zielgruppen oder Eigenschaften meiner Zielgruppe als Mindmap. Das sind einfach Visualisierungen, die kannst du dir immer wieder aufrufen, bewusst machen, anschauen und dann bringst du immer Klarheit in dein Handeln und fragst dich nicht mehr, wo soll ich jetzt anfangen, was soll ich als nächstes machen, sondern hast für dich einen Fahrplan entwickelt.
Finde ich auch. Also Visualisierungen sind extrem gut, vor allen Dingen, weil man dadurch noch auf Themen kommt, wenn man so etwas visualisiert, auf die man sonst vielleicht so gar nicht so gekommen ist. Natürlich bedarf das auch mal ein bisschen Zeit, ne, mit dem Programm und das Ganze zu erarbeiten. Aber ich kann auch nur sagen, dass sich das unglaublich lohnt, sowas zu tun, sowas anzugehen. Das sind super, ja, Tools.
Also ohne Miro würde dieser Podcast übrigens auch nicht I Hate My Job heißen, weil wir einfach mal angefangen haben, eigentlich das mathematisch zu visualisieren, was wir so vorhaben mit diesem Podcast. Zusammen mit dem lieben Florian, Shoutout an der Stelle, Florian Hübner, verlinkt man auch gerne in den Shownotes. Und da ist dieses Wort I hate my job irgendwo in diesem Visualisierungsprozess aufgetaucht und dann dachten wir plötzlich, oh, wie geil, wir sollten unseren Podcast und unsere Unternehmung I hate my job nennen. Und das Ganze ist nur dadurch entstanden, dass wir es mit Miro visualisiert haben.
Weil man es auch so schön teilen kann, ne? Man kann anderen dazu Zugänge geben, man kann gemeinsam, obwohl man nicht zusammen an einem Rechner sitzt, zusammen visualisieren, zusammen arbeiten. Das sind echt sehr, sehr schöne Tools, um Themen zu entwickeln, auch mit externen, ne? Um was weiß ich was, worum es auch immer geht, um Inhalte von Websites, Kreativität zusammen zu entwickeln, etwas zu entwickeln kreativ, sich auszutauschen, also kollaborativ zusammenzuarbeiten, sehr, sehr mächtiges Tool.
Ja.
Sehr gut. Ja, die 5 Facts. Also ich hoffe, wenn du dich auf jeden Fall in den Punkten wiederfindest, dann solltest du wirklich stark drüber nachdenken, ob du tatsächlich gehen solltest. Vielleicht, auch wenn du deinen Job als sinnvoll und sinnstiftend erachtest, was wir in der letzten Folge so angesprochen haben, dann ist es trotzdem, glaube ich, toxisch. Also dann ist es, glaube ich, doch schon sehr toxisch und dann sollte man sich überlegen, ob man selber einfach auch Respekt vor der eigenen Person sich das Ganze geben sollte. Denn hier liegt da anscheinend dann wirklich der Fehler in einem toxischen Chef und wahrscheinlich weniger bei dir. Und dann sollte man schon gucken, ob man sich das Ganze gibt und ja, ob das lebbar ist, aber ich glaube, wenn alle 5 Punkte erfüllt sind, dann ist das, glaube ich, schwer ertragbar.
Dann ist, glaube ich, auch der Dialog zwecklos.
Dann ist auch der Dialog. Hat er eh keine Zeit. Hat er eh keine Zeit, also von daher. Aber ey, solche Chefs gibt es halt, ne? Das ist halt so. Aber eins nochmal zum Abschluss. Ich glaube, ein moderner Chef muss heute verstehen, dass ich nicht derjenige bin, der einen Hammer in der Hand habe und alle nur kontrolliere und alles entsprechend vorgebe, um es dann auch entsprechend zu kontrollieren, Druck auszuüben, ne, und diese ganzen, sondern ich glaube, ein moderner Chef muss verstehen, ich bin eigentlich dafür da, damit mein Team das bekommt, damit es gut performen und arbeiten kann.
Mhm.
Und da gab es auch mal so ein schönes Schaubild, dass ein moderner Chef im Prinzip dann dafür da ist, dann, ich sag mal so, die Büroausstattung aufzubauen, so ungefähr, ja, als Sinnbild dafür, dass dann die Mitarbeiter alles bekommen und haben, damit sie halt ihren Job gut tun können. Und das, glaube ich, ist eine sehr schöne Visualisierung dann letztendlich auch von einem, eine Visualisierung von einem modernen Chef, der versteht, ich bin vor allen Dingen dafür da, ein Setting, eine Atmosphäre, ein Rahmen, ein Setting zu schaffen, in dem meinem Team optimal performen kann. Ich bin quasi so ein bisschen so Dienstleister meines Teams.
Ja, ja? Der dienende Chef, der fragt, der was braucht Chef. Ihr, um diese Aufgabe zu erfüllen, der und Chef. Der nicht fragt, warum habt ihr diese Aufgabe noch nicht erfüllt, sondern ne, immer, was genau. Kann ich euch geben, damit ihr das optimal bewältigen könnt, ne?
Das gepaart mit guten Führungsqualitäten und dann denke ich, dann hat man da auch ein Team und eine Atmosphäre geschaffen, die wirklich was leisten kann. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir 2 Themen mitbringen von Murphy und von mir, von dem der andere nichts weiß und wo wir dann wieder eine schöne Diskussion haben werden, einen schönen Austausch.
Ich bin schon sehr gespannt.
Manchmal zieht es mich hinaus in die Welt, von 9 bis 5, so wie es vorgegeben wird. Doch ich spüre den Ruf der Freiheit in der Luft, den Drang auf eigenen Wegen zu gehen, tief in meiner Brust. Die Träume tanzen in meinem Kopf wie eine Melodie. Ich sehne mich nach einem Leben in Harmonie mit der Jazzmusik als meinem ständigen Begleiter. Möcht das Leben